kann den letzten Weg mit meiner Mutter gehen und weiß, dass sie auf eine gute Art den letzten Atemzug auf dieser Welt getan hat.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Bodo Ramelow. Er ist Genosse und Bruder zugleich, evangelisch und ein Linker. Als Ministerpräsident regiert er in sehr ungewissen Zeiten. Über das, was Sorge und Angst machen kann, reden wir heute. Aber auch über Glaube, Zuversicht und Hoffnung. Herzlich willkommen, Bodo Ramelow. Schön, dass
Hallo,
Sie da Herr sind.
Gern. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Wir treffen uns heute um die Mittagszeit. Darf ich mal fragen, wie viele Tassen Kaffee haben Sie heute schon getrunken?
Ziemlich viele, weil mein Tag hat schon um 7 die erste Umdrehung gehabt. Da habe ich mir auch einen Kaffee gemacht, weil ich da schon mein erstes langes Telefongespräch hatte. Und das zieht sich jetzt so durch den Tag. Ich war schon im Bundesrat, habe im Bundesrat viele Gespräche geführt. Malu Dreyer heute verabschiedet, was für mich eine Herzensangelegenheit ist.
Ja.
Das ist eine taffe Frau, die wirklich in schwierigen Zeiten auch mit ihrer körperlichen Einschränkung, sie hat ja eine Krankheit und wie sie mit der Krankheit Multiple Sklerose umgegangen ist. Eine mit mir befreundete Familie, da hat der Sohn MS und für den war Malu Dreyer immer so ein Hoffnungsmensch.
Herr Ramelow, Sie vereinen in Ihrer Geschichte etwas, was wenige Menschen von sich sagen können. Sie sind nämlich aus der Kirche ausgetreten und dann wieder in die Kirche eingetreten. Wofür hatten Sie mehr Überzeugung? Für welchen der Schritte?
Für beide. Also der Austritt ist eine Wuthandlung gewesen, weil ich mit Gottes Bodenpersonal sehr unzufrieden war.
Ihrer Jugendzeit, ne?
Oder ja, als junger Erwachsener. Ich war auch aktiv in der Gemeinde. Ich habe in der Gemeinde Jugendarbeit gemacht. Und ich habe mich sehr, das ging los mit einem Konflikt mit dem Pfarrer, mit unserem damals neuen Pfarrer, was mich verletzt und sehr enttäuscht hat. Und dann gab es in der gleichen Zeit eine Entscheidung meiner Amtskirche gegen einen Diakon, der noch nicht geschieden war, aber mit einer anderen Frau zusammengelebt hat. Also die Scheidung lief, war noch nicht vollzogen, aus welchen Gründen auch immer. Jedenfalls war völlig klar, dieser Diakon hat eine tolle Jugendarbeit gemacht und er flog dann aus dem kirchlichen Dienst raus, weil er sich nicht an die Regeln der Kirche gehalten hätte.
Was hat Sie am Pfarrer enttäuscht?
Die Art der persönlichen Enttäuschung, dass er mit uns Jugendlichen nicht offen geredet hat, dass er uns angeboten hat, wir können uns selbst entfalten. Und als wir uns entfaltet haben, hat er über uns gesagt, wir hätten den Jugendraum so gebaut. Der sehe ja aus wie ein Puff.
Okay.
Aber war das einfach unsere Art, wie wir den Keller im Pfarrhaus mit Schwartenbrettern und dunkler Beleuchtung und Disco-Musik und was auch immer, was in der Zeit angesagt war. Und das fand ich unehrlich. Entweder lädt man uns ein, dass wir uns selber das gestalten, oder man gibt uns vor, wie der Rahmen ist, dann können wir uns überlegen, ob wir woanders hingehen oder ob wir den Rahmen erfüllen. Aber einfach nur dann zu hören hinterher, das wäre aber von den Jugendlichen alles falsch gemacht worden. Und das ist aber dem Kirchengemeinderat erzählt worden, aber nicht uns.
Okay.
Und die Verbitterung war da nur, als ich dann einige Zeit später aus diesem Keller, aus diesem Untergeschoss des Gebäudes eine Halbtür gesehen habe, die an der Stelle war, wo wir den Jugendraum hatten. Und da guckte ein Pferd raus, ein Pony.
Ach, der hat einen Pferdestall draus gemacht aus dem Jugendraum?
Scheinbar.
Okay.
Es war jedenfalls meine Wahrnehmung, bleibt meine Erinnerung.
Und das war für Sie genug?
Hat mich einfach bitter gemacht und ich wollte provozieren. Ich wollte, wenn der schon mit uns nicht redet, hatte ich die Hoffnung, dass wenn ich austrete und er die Meldung kriegt, dass ich ausgetreten bin, dass er vielleicht mal mit mir ins Gespräch kommt. Aber es hat sich
nicht
niemals
gemacht.
Von der Kirche jemand gemeldet, als mein Austritt vollzogen war. Da musste ja zu Gericht gehen. Also in Hessen ist das so. Ich habe mich damit bis heute nicht mehr weiter beschäftigt. Damals musste man zum Amtsgericht und beim Amtsgericht den Austritt aus der Kirche vollziehen. Und ich habe gemerkt, ehrlicherweise, ich bin trotzdem in die Gottesdienste gegangen, in die ich gehen wollte. Es gibt ja keine Einlasskontrolle.
Ja, Glaube und Kirchenmitgliedschaft sind ja auch zwei Paar Stiefel.
Na klar, ne? Deswegen sage ich immer, ich habe meinen Glauben nicht verloren, sondern meine Kirche.
Sie stammen ja aus einer evangelischen Familie.
Ja.
Und ich habe gelesen, Johann Philipp Fresenius war lutherischer Theologe, Erweckungsprediger und der hat Johann Wolfgang von Goethe getauft.
Und seine Eltern getraut.
Das ist ja stark. Hat sie das irgendwie
auch
geprägt?
Zum Freundeskreis der Familie Goethe. Insoweit, das ist der Stadtpfarrer von Frankfurt-Main. Und er war aber ein solcher Erweckungsprediger, dass er mit anderen dann über Kreuz war, ja. Was dazu führte, dass er und dann seine Kinder und die späteren Nachkommen alle nach Niederwiesen in Rheinhessen gezogen sind. Und das ist der Ort, in dem ich wiederum konfirmiert worden bin, in dem meine Mutter geboren ist. Und ich hatte letztes Jahr die Ehre und durfte in Niederwiesen in der Kirche zum 300-jährigen Jubiläum des Kirchbaus die Festrede halten. Ja. Weil ich bin ein Nachfahre der Familie Fresenius und der Fresenius hat diese Kirche tatsächlich auch mit seiner Hände Arbeit gebaut.
Das prägt natürlich.
Der mich konfirmiert hat im Übrigen, Herr Kern, war Pfarrer Kern.
Ach ja, guck
an. Ich bin
an.
Von einem Pfarrer Kern konfirmiert worden.
Ja, ich war es nicht. Aber
nein, das stimmt.
Auch kein Vorfahr. Ihr Vater, Ramelow, ist gestorben, als Sie 8 Jahre alt waren. Ihre Mutter dann alleinerziehend. Was hat das mit dem kleinen Bodo gemacht?
Ziemlich viel. Aber tatsächlich auch so, dass da auch ziemlich viel seelisch dann verdrängt worden ist. Also erstmal, es ist tatsächlich so, er kam aus dem Krieg wieder, hatte Gelbsucht aus dem Krieg mitgebracht und für ihn war Alkohol tödlich. Also am Ende haben wir auch eine Phase gehabt, wo er alkoholkrank war.
Das war eine Gelbsucht oder eine
Gelbsucht, Folgen einer Gelbsucht? Gelbsucht ging los, die hat es ausgelöst und die Leberzirrhose hat es dann am Ende den Körper zerstört. Und die schönste Zeit meines Lebens war mit den Guttemplern, also die Zeit, in der wirklich die ganze Familie komplett fern von jedem Alkohol war. Und das war eine wirklich schöne Zeit, weil mein Vater war hoch musikalisch und es war einfach schön zu hören, wenn der Waldzither gespielt hat. Meine Geschwister sind alle dann auch mit Instrumenten unterwegs gewesen. Und der Einzige, der da völlig rausfällt, bin ich. Also ich habe es nur geschafft, in der Kirche gut zu singen, weil Instrumente spielen ging
nicht. Ja, Sie haben einen sonoren Bass.
Ja.
Ich habe irgendeine Aufnahme gehört.
Ja, also ja, es macht mir Freude. Von guten Mächten wunderbar geborgen, ist für mich einfach so ein schönes Lied. Und deswegen, das mit dem Singen hat dann bei mir funktioniert, mit Instrumente spielen, zupfen oder Quetschkommode spielen, was meine Schwester gemacht hat, klappt bei mir nicht. Das hat sich dann später, viel später alles erst rausgestellt, ist Teil von der Legasthenie. Also auch diese Fehldisposition, dass ich
habe. Ja, Sie haben eine Leserechtschreibschwäche, wie man so sagt.
Das hängt aber auch zusammen mit einer Links-Rechts-Schwäche. Das heißt, ich weiß nicht, ob man die Gabel in die eine oder in die andere Hand nimmt. Das ist mittlerweile alles eintrainiert. Aber tatsächlich ist das ja eine Schuleingangsprüfung, auf dem einen Bein stehen und mit der anderen Hand dann greifen. Und ich wäre der Typ, der nicht wüsste, auf welchem Bein man steht und mit welcher Hand man greift, weil diese Klarheit links-rechts ist bei mir nicht so
politisch ausgeprägt. Wissen Sie da eher Bescheid.
Da weiß ich schon gut Bescheid. Ich weiß auch heute, wie ich damit umgehe, wie ich mit Besteck umgehe. Aber tatsächlich als kleines Kind oder als Kind eine Kombination, Höhenangst, nicht genau wissen, was bin ich Linkshänder, bin ich Rechtshänder. Das war immer ein wenig ungeklärt. Und das ist auch so ein Stück weit der Hinweis, aus dem sich später dann klar gemacht hat, dass bei mir die Buchstaben beim Sortieren im Kopf durcheinander rutschen.
Diktat war nicht Ihre Stärke in der Schule. Ne?
Also das war, deswegen bin ich ja der Farbe Rot treu geblieben.
Weil die von den Lehrern quasi eingeimpft wurden.
Immer rot. Das war lauter rote Striche hinten dran. Und die Botschaft an meine Mutter, er ist hochintelligent, aber stinkend faul. Und nochmal zu meinem Vater. Ich bin bei seinem Sterben dabei gewesen. Also ich war tatsächlich alleine zu Hause.
Als Achtjähriger.
Ja, ich war allein zu Hause und ich habe es weggesteckt, tatsächlich hat dann mit mir auch kein Mensch drüber geredet, das hat sich alles erst wieder...
War Ihnen das bewusst, dass er jetzt im Sterben liegt?
Ich wusste ja, er stirbt.
Ja.
Und in dem Moment war mir klar, jetzt ist was passiert. Und danach habe ich dann die Großmutter benachrichtigt, weil meine Mutter war schon in Rheinhessen, den Umzug vorzubereiten. Ich war tatsächlich alleine zu Hause. Und das ist bei mir alles erst wieder hochgekommen, als meine Mutter starb. Da war ich auch dabei. Ich habe sie im Sterben begleitet. Tatsächlich mit meiner sterbenden Mutter konnte ich über das Sterben meines Vaters reden. Da waren wir uns sehr nah.
War das für Sie eher eine Erfahrung, für die Sie im Rückblick dankbar sind? Oder etwas traumatisch, haben Sie schon angedeutet?
Nein.
Oder? Nicht
eher,
traumatisch.
Eher dankbar.
Eher wertvoll.
Tatsächlich. Weil dieser Prozess, als meine Mutter den Krebsbefund kriegte und erstmal eine Hoffnungszeit dabei war, dann wirklich nochmal einige Zeit, in der eine hohe Fröhlichkeit da war und dann kehrte der Krebs zurück und war nochmal viel brutaler und zerstörerischer. Dann die Mutter zu begleiten in dieser letzten Phase und auch diese Erfahrung, am Bett der eigenen Mutter zu sitzen und sie diktiert dir, wie die Trauerfeier zu sein hat und sie schreibt dann, nennt dir alle Namen derer, die einzuladen sind.
Ja, das ist wertvoll.
Familienmitglieder, die ich namentlich gar nicht kannte.
Es gibt auch eine Gewissheit,
ja,
dass man in ihrem Sinne dann weiter...
Ja, und mir hat es Stärke gegeben, weil ich gemerkt habe, das verbindet uns nochmal auf eine ganz andere Art. Also auch die, es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich auch von ihr geschlagen worden bin durch meine Legasthenie und dieses Abschiednehmen. Deswegen habe ich immer gesagt, meine Mutter war keine brutale Frau und sie war auch nicht, eigentlich war sie auch nicht brutal schlägerisch. Aber die Verzweiflung, dass ihr von den vier Kindern der vierte der ist, der jetzt das große Sorgenkind ist, weil das in der Schule alles nicht klappt. Und immer wieder der Satz, er ist hochintelligent, aber stinkend faul, hat ja eine Individualisierung der Schuldzuweisung gemacht. Ja. Und die Frage, dass ich, oder die Erkenntnis, dass ich Legastheniker bin, kam ja erst mit 19, als ich den zweiten Bildungsweg gemacht habe.
Hat man viel später diagnostiziert. Ja,
da war es dann, da ist es mir dann von der Seele, das war Befreiung. Mhm. Befreiung. Auf einmal habe ich gesagt, ich stehe zu meinen Fehlern.
Es gibt eine Erklärung für alles.
Na klar, ja. Na klar. Und dann zu sagen, ich bin nicht blöd, ich bin nicht doof, ich habe eine andere Disposition. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich auch damit Stärken entwickelt habe, dass ich mir eben unglaublich viel merken kann.
Und diese Begegnung mit der Mutter am Sterbebett war so ein Stück Versöhnung, im Frieden auseinanderzugehen.
Abschied nehmen, bewusst Abschied nehmen und dann wirklich auch zu sagen, ich kann den letzten Weg mit meiner Mutter gehen und weiß um die Gewissheit, dass sie auf eine gute Art den letzten Atemzug auf dieser Welt getan hat. Und wir haben als Geschwister um sie herum gestanden und haben sie auch gemeinsam verabschiedet. Und dieses Krankenhaus war auch so, dass wir tatsächlich auch 24 Stunden bei ihr sein konnten.
Und in solchen Momenten spielt Hoffnung nochmal eine ganz andere Rolle als mitten im Leben. Wir kommen noch darauf zu sprechen. Eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde gehört zu diesem Podcast, Herr Ramelow. Ich nenne Ihnen zwei Alternativen. Sie entscheiden sich für eine oder legen eine dritte dazu. Die Alternativen sind nicht immer ganz tiefsinnig, aber auch nicht ganz sinnfrei. Erste Alternative, Morgenmensch oder Nachteule?
Morgenmensch. Und so, ich bin häufig auch die Nachteule, aber ich merke, selbst wenn ich nachts um zwei noch unterwegs bin, weil ich nach irgendeiner Fernsehaufzeichnung so beim Autofahren nicht ins Schlafen komme oder so, trotzdem bin ich um fünf oder sechs wieder wach. Und dann denke ich, ich würde jetzt gerne noch eine Runde schlafen und
aber quäle um sieben gibt es den Kaffee, ne?
So ist das. Und dann, da meine Einteilung, meine Zeiteinteilung sehr klar ist, will ich dann auch fit sein.
Ja. Gewerkschafter oder Christ?
Christlicher Gewerkschafter. Also
klar.
Da muss ich sagen, habe ich ehrlicherweise, ich meine, wir Protestanten, aber ich habe da von der katholischen Arbeiterlehre eine ganze Menge mitgenommen. Und das, was ich wirklich so in diesem Ruhrgebiet durch katholische Arbeiterlehre erlebt habe und wie viel Verbindung ich da habe, da habe ich gestandene Gewerkschafter erlebt, die aber ihren katholischen Glauben sehr klar damit verbunden haben.
Mir war klar, dass das keine Alternative für Sie ist. Die nächste wahrscheinlich genauso wenig, Gewissen oder Partei?
Ja, immer Gewissen. Immer Gewissen. Für mich ist Partei eine Organisationsgliederung. Wie im Übrigen, auch das muss ich sagen, Kirche für mich der äußere Rahmen ist, das ist nicht der Glaube. Ich hoffe, dass viele in der Kirche sich gut mit dem Glauben auskennen und mit dem Glauben gut unterwegs sind und ihn gut unterstützen und begleiten. Aber ich kenne auch viele kirchliche Institutionen, die den Respekt vor der Kirche höher achten wie den Respekt vor dem Glauben. Und das ist bei mir der Spannungsbogen zur Partei. Ich habe gesagt, als als ich in die Partei eingetreten bin, habe ich gesagt, wenn diese Partei von mir was will, was ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann, bin ich auch genauso schnell wieder draußen.
Vorangehen oder mitgehen?
Vorangehen.
Sie sind schon einer der der anführt. Ne?
Das ist so, von Kindesbeinen an eigentlich, ob in der Schule schon sehr früh als Klassensprecher und jemand, der organisationsmäßig unterwegs ist. Vielleicht hängt das mit dem Defizit, von dem wir vorhin sprachen, zusammen, dass ich das kompensiert habe, indem ich was einbringe. Und deswegen ist mitlaufen, finde ich, immer schwierig. Mitgehen finde ich dann angenehm, wenn ich dabei selber entspannen kann. Also, dass ich mich auch in die Obhut von jemand anderem begebe.
Nachgehen.
Und gut ist zum Beispiel, wenn man auf einer Wanderung unterwegs ist in schwierigem Gelände, wenn einer, der zuerst geht, auch die Verantwortung dafür trägt, dass der Weg sicher ist.
Klassensprecher und Klassenclown war auch keine Alternative.
Nee, ne? Nicht wirklich, weil ich war beides. gegenüber meiner Klasse war ich der Klassensprecher und gegenüber dem Lehrer der Klassenclown. Und manchmal habe ich das ein oder andere Defizit einfach mit Clownerie überspielt.
Wittenberg oder Rom?
Jetzt überfordern Sie mich. Wittenberg oder Home?
Rom.
Ach, Entschuldigung, das war jetzt ein Hörfehler. Ich fand Rom total spannend, weil ich die Gelegenheit hatte, die Audienz bei zwei Päpsten
eben,
zu haben.
Darauf wollte ich hinaus. Sie haben zwei Päpste getroffen.
Und es
getroffen.
War in beiden Fällen für mich aufregend, auch unter der protestantischen Beziehung. Ich habe Franziskus die Bibel von Martin Luther mitgebracht als Faksimile und habe sie ihm übergeben mit den Worten: Heiliger Vater, die hat der katholische Priester Martin Luther geschrieben. Es könne sich nur um eine katholische Bibel handeln. Dann habe ich ihm aber auch noch die heilige Elisabeth überreicht und habe ihm gesagt, als Marburger ist sie evangelisch, als Thüringer ist sie katholisch, es könne sich nur um eine ökumenische handeln. Und Franziskus hat darüber ziemlich gelacht.
Hat das mit Humor genommen?
Naja, total.
Vom katholischen Priester Martin Luther?
Ja, es ist ja wahr. Er war, als er sie geschrieben hat, die Übersetzung, war er katholischer Priester.
Ja, er wollte nie eine zweite Kirche gründen, sondern
so
die Kirche
reformieren
und erneuern.
Ja, deswegen ist es die Reformation. Und deswegen haben wir auch beim Reformationsgedenken den Glauben in den Vordergrund gestellt und der staatliche Teil hat darauf geachtet, für den ich zuständig war, dass wir die katholischen Schwestern und Brüder alle dabei hatten und die jüdische Landesgemeinde auch. Weil man kann über Luther nicht reden, wenn man über den Antisemitismus vom alten Luther schweigt. Mhm. Und deswegen ist für mich Wittenberg genauso wichtig, aus anderen Gründen spannende Stadt. Aber Wittenberg ordnet sich für mich ein mit der Universität in Jena und mit der Wartburg. Also wenn, müssten wir auch über den mitteldeutschen Raum reden, weil der ist prägend für das, was wir heute evangelische, protestantische
Absolut.
Welt.
Reformatorisches Kernland, wenn man so sagen
das.
Will.
So ist das.
Sie sind dann wieder in die Kirche eingetreten, als Gewerkschafter. Was hat Sie dazu bewogen, in die Kirche einzutreten?
Es gab sogar gewerkschaftliche Gründe. Der Arbeitskampf in der Kaligrube Bischofferode, bei dem tatsächlich die zuständige Gewerkschaft aus dem DGB sich dem Kampf nicht angeschlossen hat, ist von uns als DGB und als, ich war HBV-Chef, als Mitglieder der anderen DGB-Gewerkschaften solidarisch begleitet worden. Aber am Sonntag war immer ökumenischer Gottesdienst auf dem Schacht. Und diese Gottesdienste waren für mich die Rückkehr. Da entdeckte ich auf einmal wieder meine Kirche, die ich als Kind kannte. Mhm. Dann gab es in Erfurt die Auseinandersetzung um das Denkmal des unbekannten Wehrmachtsdeserteurs. Und da war der Pfarrer Martin Rambo derjenige, der sich wirklich engagiert hat. Und dann hatte ich den zweiten Zugang. Dann kam der Brandanschlag auf die Erfurter Synagoge, das war Ostern. Und tatsächlich dem Aufruf folgten alle Kirchgemeinden und sie kamen alle zur Synagoge. Und das hat mich sehr berührt. Und letztlich kam dann nochmal die schwere Erkrankung meines Sohnes und meine Auseinandersetzung mit dem möglicherweise im Raum stehenden Tod meines Sohnes.
Auch eine Krebserkrankung.
Ja, Leukämie, schwere Leukämie und mitten in der Knochenmarkspende ein Versagen des Anwachsens und damit die große Gefahr, dass er es nicht schafft. Und als er dann von mir die Knochenmarkspende bekommen hat und ich merkte, er hat jetzt zwei Geburtstage und meinen ganzen Genpool, von dem er vorher nur die Hälfte hatte, hatte er jetzt komplett. Er ist fröhlich unterwegs, aber da gab es so eine Situation, wo ich gesagt habe, wenn die Dinge jetzt so passiert sind und ich das Gefühl habe, diese Kirche, mit der ich hier zu tun habe, die ich hier spüre, ist meine Kirche, die ich verloren hatte. Und da bin ich dann bewusst zum Pfarrer gegangen und habe gesagt, ich würde gerne wieder eintreten. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Ich habe gedacht, das ist jetzt deine Kirchgemeinde, da wo ich gewohnt habe und in der bin ich bis heute immer noch aktives
Mitglied. Sie haben einfach gespürt, Sie gehören irgendwie doch dazu in diese größere Gemeinschaft.
Ich habe mich ja eigentlich ausgestoßen gefühlt. Also eigentlich ist mir die Luft zum Atmen in meiner Kirche genommen worden. Möglicherweise war das aber auch der Umzug. Ich komme aus der norddeutschen Kirche, das war eine ganz andere Welt. Bin dann durch die südhessische, weil Rheinhessen gehört tatsächlich zur Darmstädter Kirche. Das war für mich oder ist für mich nach wie vor so eine in der damaligen Zeit offenere Kirche gewesen. Und die Kurhessen-Waldeck'sche war schon, die kam mir schon etwas evangelikaler vor. So, und das war so, wo ich merkte, ich fremdel da, ich komme damit nicht zurück, zurecht. Also das Umziehen und das Durchwandern verschiedener Amtskirchen war für mich als Kind oder als Jugendlicher natürlich gar nicht zu verstehen.
Und in Erfurt war die Tür dann wieder offen?
Ja, das war die Diaspora-Kirche. Das war die, die ja innerhalb des Staates einen Raum geschaffen hat, in der man aufeinander
Minderheitenkirche, achtsam war. Na klar. Minderheitensituation.
Es kommt noch eine Besonderheit. Das ist wirklich Propst Heino Falke, ein Mensch, den ich sehr verehre, den ich sehr achte. Den habe ich kennengelernt 1983 im Bonner Hofgarten bei der großen Demo gegen die Aufrüstung, die Antiraketendemo. Und da saß er zwischen Willy Brandt und Petra Kelly und hatte dieses Schwerter zu Flugscharen. Mhm. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich einmal mit dem zusammen eine politische Erklärung schreiben werde, den hätte ich für komplett verrückt gehalten. Aber ich habe mit Heino Falke die Erfurter Erklärung entworfen.
97 war das, ne?
Ja, mit Schorlemmer und Falke zusammen. Und wenn man sich damit beschäftigt, der konziliare Prozess, die Frage der Botschaften der DDR-Kirche, der Botschaften der Umweltbewegung, der Friedensbewegung, der offenen Kirchen, der offenen Arbeit, das war für mich total spannend.
Da war der Weg so ein bisschen vorgezeichnet, das berührt sich auch mit dem Politischen. Und trotzdem, wenn Sie die persönlichen Dinge so erzählen, auch Schicksalsschläge, es gibt Menschen, die werden durch solche Schicksalsschläge vom Glauben weiter weggetrieben. Für Sie war es eher eine Tür wieder zurück. Ist Ihr Glaube so eine Art Trotzdem-Glaube?
Es ist einfach eine Kraftquelle. Und dann zu erleben, ich kann diese Kraftquelle auch auf einmal wieder in einer Beheimatung auch leben. Das hat mir viel Freude gemacht und begleitet mich jetzt auch. Also ich muss das mal sagen, wir haben vor kurzem in Erfurt den Katholikentag gehabt. Das war der ökumenischste Katholikentag, den es jemals gegeben hat. Und es gab die lustige Begebenheit am Ende der Eucharistie, das Abendmahl. Und ich bin noch nie zu einem katholischen Abendmahl gegangen. Selbst wenn ich das Gefühl hatte, eingeladen zu sein, hat meine Schere im Kopf mich immer daran gehindert, obwohl ich wusste, dass Franziskus in Rom die Pantene in die evangelische Kirche mitgebracht hat als Geschenk, was eigentlich üblicherweise nur in Bischofskirchen.
Was eigentlich nicht geht, ja.
Ja, aber er hat es selber gemacht.
Grenzüberschreitung
gewagt. Ja, er hat damals gesagt, die Tür ist offen, durchgehen müsst ihr schon selber. Und diesen Satz habe ich mir gemerkt. Und
Sie sind
und
durchgegangen.
Jetzt, ja, nachdem mein Bischof vor mir gegangen ist. Und der wollte nur einen Segen haben.
Friedrich Kramer.
Ja, der wollte nur einen Segen haben. Und tatsächlich hat der ukrainische Bischof nicht verstanden, als der Bischof Kramer die Hand links hochhebt und das Zeichen gibt, ich lasse mich segnen. Und da habe ich gesagt, ja, wenn mein Bischof schon sich...
Dann hat er aus Versehen das Abendmahl bekommen.
Ja.
Und ich und dann auch.
Direkt hinter ihm. Und daraufhin kamen die katholischen Schwestern und Brüder und haben ja zuerst Kommunion gratuliert.
Ja, auch nicht schlecht. Mit 68 dann oder ja. So. Herr Ramelow, man kann ja trotzdem fragen, oder die Frage begegnet Ihnen natürlich oft, kann ein Christ denn in der Linken sein? PDS, SED-Nachfolgepartei, obwohl Sie nie in der SED waren. Aber die ganze Frage Mauertote, wie es den Christen in der DDR ging, die Gängelungen, die da sind. Da gibt es auch eine Schuldgeschichte und es gibt das Ansinnen, Gott aus der Verfassung zu streichen und so weiter. Was sagen Sie dazu?
Ja, das stimmt alles. Das, was Sie gerade beschreiben, ist das, was meine tägliche Arbeit ist. Diese Aufarbeitung liegt in der Staatskanzlei, ist ganz direkt mir zugeordnet, weil ich mich da auch verantwortlich fühle. genau dorthin zu gucken und die zu ermuntern, die dorthin gucken und die sich damit auseinandersetzen. Es gibt eine persönliche Seite, das ist ganz putzig, als ich 99, als überraschend bekannt wird, dass ich für die PDS kandidiere, an dem Sonntag saß ich allein in der Kirche, also in meiner Bank.
Da weil wollte, die anderen gesagt haben, neben denen sitzen
gar nicht. Das geht gar nicht. Das war total, also das war wirklich reflexartig.
So können sie auch sein, die Geschwister.
Ja, ne? Das war auch in Ordnung, weil das hat mich ja dann erst aufmerksam gemacht. Ja. Weil solange ich HBV-Sekretär war, hat es keinen interessiert. Als ich aber ankündigte,
Handelbankenversicherung,
Gewerkschaft. Genau. Und als ich dann aber in die Politik überwechselte und mich für die PDS entschieden habe, dann kamen die Friktionen. Nur habe ich da, und das ist der andere Teil, der mich auch sehr gefreut hat, ich habe sehr viele Christinnen und Christen in der PDS kennengelernt. Aus der Verantwortung zu der Schuld und der Verantwortung zum SED-Staat ist tatsächlich auch eine Toleranz entstanden. Nämlich viele in der AG Christinnen und Christen in und bei der PDS. Und auch schon in der ersten Fraktion Gysis bunter Truppe war schon ein Pfarrer, der Missionspfarrer war. Der war nicht Mitglied der PDS, aber er war
dabei.
Er war in der Fraktion und ich habe ein hohes Maß an Toleranz in der PDS kennengelernt. Ein hohes Maß an Intoleranz habe ich dann bei der Parteibildung zur Linken gespürt.
Da kam die WASG dazu.
Ja, ne? Und also viele Alt-68er aus Westdeutschland.
Aus dem Westen.
Ja. Und interessanterweise hatte ich damit mehr Probleme, auf einmal Christ zu sein, als in der Zeit zuvor. Weil dann gab es den Versuch, auch Parteiprogramme zu beschließen und Wahlprogramme, die sich gegen Religionsunterricht und gegen Gottesbezug.
Und da gab es einen Parteitag in Dresden, einen Bundesparteitag, wo das Parteiprogramm verabschiedet werden sollte. Und Sie waren der Einzige,
der dagegen gestimmt hat.
Und die Kamera drauf. War auf Sie gerichtet.
So ist das. Der ganze Saal hat gesehen, wo die eine Stimme ist und wer es ist.
Ramelow stimmte gegen. Damals, muss man dazu sagen, waren Sie ja schon eine führende Persönlichkeit.
Ich gehörte zu den bekanntesten damals, weil ich die Linke habe entstehen lassen.
War so ein mittlerer Eklat.
Das war nicht nur ein mittlerer, das war nicht klar. Und das war der Satz, den ich Ihnen vorhin gesagt habe. Wenn diese Partei was tut, was mit meinem Gewissen nicht funktioniert, werde ich mich nicht der Partei unterwerfen.
Der Punkt war die Abgrenzung vom Religionsunterricht.
Und die Art und Weise, wie mit Gottesbezug und Glauben umgegangen ist. Also mir geht es weniger um die Frage von christlicher Kirche, das will ich deutlich sagen. Mir geht es universell um das Verhältnis Staat und Glauben.
Ja.
Und da hat der Staat sich nicht einzumischen, weder im Arbeitsrecht noch in der Frage, wie Glauben gelebt wird. Es sei denn, der Glauben wird missbraucht für, für Intoleranz oder für andere Formen von Straffälligkeiten. Das will ich gar nicht ausschließen, dass es auch diesen Teil an Verwerfungen gibt. Und nicht jeder Fundamentalismus, egal in welcher Form er um die Ecke kommt, sollte uns egal sein. Aber die Frage, wie gehen wir als staatliche Institution, also es ging um das Wahlprogramm, um Mandate für Parlamente zu erobern. Und da geht es die Bundespartei nichts an, weil das Staatskirchenrecht und die Staatskirchenbeziehung und der Kulturraum ist alles Angelegenheit der Länder. Und der
auch
damalige,
der Religionsunterricht.
Auch genau. Der Religionsunterricht. Ja, ja. Und deswegen bin ich derjenige, der als Ministerpräsident die Bischofsgespräche führt. Und ich hätte mir gewünscht, wenn meine Partei mit mir darüber inhaltlich vorher mal geredet hätte. In diesem Fall hat es ein gezieltes Manöver gegeben, mich auszugrenzen. Und diesem gezielten Manöver bin ich dann durch dem Nicht-Zustimmen entgegengetreten.
Das ist auch das Parteigeschäft, das ist gelegentlich
Manöver. Ja, aber es gab, ja, aber in dem Fall war es so, dass die beiden Vorsitzenden, Rixinger und Kipping, auf mich zugekommen sind, haben gesagt, warum hast du dagegen gestimmt? Und ich habe gesagt, das sind die Gründe. Und die sind für mich so schwertragend, dass ich die 99%, die ich richtig finde, trotzdem durch das 1% beschädigt sehe. Und dieses Programm, diese programmatische Ausrichtung, beschädigt jeden, der offen mit seinem Glauben umgeht.
Und das war eine Gegenstimme, die dann auch eine große öffentliche Wahrnehmung hatte.
Ja, weil man mir am nächsten Tag dafür die Gelegenheit gegeben hat, vor dem Parteitag zu begründen, wie ich das sehe.
War erklärungsbedürftig und Sie konnten es öffentlich sagen.
So ist es.
Seither sind Sie der Kieselstein im Schuh der Partei.
Das war meine Definition und ich bin es gerne, dass ich sage, wir haben in Erfurt das Denkmal des unbekannten Wehrmachtsdeserteurs, das habe ich mitgeholfen durchzusetzen zu einer Zeit, als das nicht en vogue war. Da Da hat Bernhard Vogel als damaliger Ministerpräsident gesagt, dieses Denkmal beschädigt das Ansehen der braven Soldaten. Das hat dann doch zu viel Wirbel geführt. Und da war es auch wieder die evangelische Kirche, die mit mir, Gewerkschafter, zusammen unterwegs war. Und da steht in der Bodenplatte, seid Sand, nicht Öl im Getriebe dieser Welt.
Sehr schön. Ja. Herr Ramelow, jetzt habe ich noch eine Entweder-Oder-Frage. Hat vielleicht auch was mit Sand oder Öl zu tun. Die lautet, Sarah Wagenknecht oder Christine Lieberknecht?
Oh, da bin ich jetzt eher für Christine Lieberknecht. Also Christine Lieberknecht war meine Parlamentspräsidentin, sie ist Pastorin.
Ihre Vorgängerin,
Christine. Sie ist meine Vorgängerin. Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre sie auch in der Kemmerich-Desaster meine Nachfolgerin geworden. Ja, das war
sie
auch mein Vorschlag.
Sie schon, ne?
Wir schätzen uns wechselseitig. Ja. Und ich finde, sie war als Parlamentspräsidentin das Beste, was jedenfalls mir aus meiner Perspektive so jemals begegnet ist, weil ich mit ihr auch Sachen erlebt habe. Also unsere jetzige Parlamentspräsidentin ist natürlich meine Lieblingsparlamentspräsidentin.
Ja, weil müssen Sie sagen.
Mitglied
und so.
Meiner Partei, aber Christine Lieberknecht als CDU-Vertreterin hatte ein großes positives Gewicht für Parlamentarismus im weitesten Sinne, also es ausstrahlen zu lassen. Und da konnten wir uns auch streiten bis zum Gehtnichtmehr. Also ich habe manchmal die Regeln, sagen wir mal, arg gedehnt. Und dann bekam ich drohende Hinweise von der Parlamentspräsidentin. Aber immer auf eine fröhliche Art und Weise dann wieder gemeinsam zusammengebracht. Und das fand ich einfach immer beeindruckend.
Ja, ich kenne sie auch ganz gut. Da ist wirklich eine Wertschätzung gegenseitig da. Sarah Wagenknecht ist die Ex-Parteigenossin. Und ich sage mal so, ein Phänomen eigener Art. Das fordert sie auch heraus. Was ist das eigentlich? Jetzt, was macht das auch mit Ihnen persönlich und natürlich auch mit der Thüringer Partei, der Linken? Ein gewisses Phantom, das jetzt da ist, Sarah Wagenknecht.
Ist ja nicht ein gewisses Phantom.
Ich glaube, es sind 40 Parteimitglieder, die jetzt in Thüringen
40
sind.
40 Leute. 40 Personen entscheiden darüber, wer bei ihnen was werden darf. Und
die Prozentzahlen sind allerdings hoch.
Bei 21% wird dieses Phänomen gerade gewertet.
Ja. Was ist meine das?
Partei,
was sagt das über unsere Demokratie, Herr Ramelow?
Das sagt erstmal das, was über, meines Erachtens über Ostdeutschland, weil ich glaube, da gibt es die Sehnsucht nach etwas. Und Sarah Wagenknecht symbolisiert eine Sehnsucht. Sie erfüllt eine Sehnsucht, obwohl sie gar nicht faktisch nichts erfüllen muss. Ich nenne sie deswegen Säulenheilige.
Das kann man.
Weil sie steht auf jedem Plakat mit ihrem Gesicht als Kandidatin und steht auf keinem Wahlzettel, weil sie für nichts Verantwortung übernehmen wird.
Sie wird hier auch nicht in den Landtag einziehen. Kann sie gar nicht. Aber Politik hat doch etwas mit Sache, mit Fakten, mit Gestaltung zu tun und nicht nur mit Symbolik.
Na, offenkundig aktuell nicht.
Und was sagt das für unsere Demokratie?
Ja, ich will das andere Phänomen ja auch noch nennen. Also die AfD ist in Thüringen gemessen worden bei 32% und meine Partei zu diesem Zeitpunkt bei 11%. Die Frage nach den Direktkandidaten war Ramelow bei 47% Direktwahl und Höcke bei 16%. Das heißt, bei 32% der Menschen, die da geantwortet haben, die AfD ankreuzen würden wollen, sind nur die Hälfte bereit, Höcke zu ertragen. Und jetzt erkläre ich mal der anderen Hälfte, dass wenn sie ihr Kreuz da machen, sie trotzdem Höcke kriegen. Also sie kriegen nicht Höcke. Und wer Wagenknecht wählt, kriegt auch nicht Ramelow. Also selbst wenn Menschen meinen, dass man doch mir das Vertrauen schenken sollte, dass ich weitermachen soll, dann muss man sich entscheiden in der Parteiendemokratie. Und da spielen diese Emotionen oder die Füllung mit Emotionen und von Bildern und von Fiktion spielen da eine große Rolle. Ich erkläre mir das mit der Sehnsucht nach etwas, was nicht da ist, was nicht gefüllt wird.
Das ist nachvollziehbar. Sie selber haben ja sehr hohe Beliebtheitswerte. Und trotzdem eben für die Partei sieht es aus, wie es aussieht. Da kann man schon fragen, was haben Sie falsch gemacht? Beziehungsweise was müssten Sie anders machen, ohne es nur auf die Medienkultur zu schieben und auf Symbolkräfte, die freilich wirksam sind? Aber wir müssen dem ja irgendwie begegnen. Was können Sie tun?
Ja, nur wenn Sie sagen, da schiebt man was auf irgendwas, aber Sie kalkulieren nicht ein, wie sich unsere Kommunikationswelt verändert hat. Die Digitalität
das
hat uns alle komplett,
auf jeden Fall.
Klar. Wissen Sie, was heute ein Telegram-Channel auslöst, ist ein Vielfaches von dem, was eine Printzeitung auslöst.
Klar.
Also wer liest noch Printzeitungen?
Nur damit muss man umgehen.
Ja, naja, aber das haben wir doch alle noch nicht gelernt. Ich meine, Sie sind jetzt clever genug und machen Podcaste. Das finde ich großartig. Aber
wir üben alle noch.
Naja, ja? Ich habe auch interessanterweise in der Corona- und Nach-Corona-Zeit mit einer Gemeinde in Hessen haben wir Digitalgottesdienste gemacht und die haben mich zweimal dazu eingeladen. Das fand ich auch großartig. Und meine Gemeinde, mein Nabelschnur zu meiner Gemeinde, ist einmal in der Woche meine E-Mail, die mir alles Aktuelle sagt und ein paar Worte, die mir wichtig sind. Und ich weiß, ich komme wieder nicht zum Gottesdienst, aber ich weiß, wo überall Gottesdienst ist. Und falls ich in der Nähe bin, wo ich hin könnte, aber ich bekomme auch immer ein Stück Ermunterung mit. Alleine dieses digitale Stück sehr persönlicher Beziehung zu meiner Kirchgemeinde ist für mich
ist schon was wert,
ein
ne?
Stück Stabilität. Ja. Und da erlebe ich eben auch das Negative, dass ein Telegram-Channel, der Lügen verbreitet, mittlerweile Wirkmächtigkeiten haben kann, die so gravierend sind, dass du gar nicht mehr, kaum mehr dagegen ankommst und sagst, Moment mal, kann das da überhaupt stimmen, was du da gerade aufgenommen hast und was du verinnerlichst?
Steigen Sie auch ein ins Telegram-Geschäft oder ins Podcast-Geschäft?
Da sind Sie unterwegs. Na, wir sind ja, also ich bin von Anfang an bei Twitter schon sehr früh unterwegs, da haben mich meine beiden Söhne zugezwungen in einem Battle.
Manchmal heilsam,
die, ja. Die haben einfach gesagt, das schaffst du nie, Alter. Und dann hatte ich den Ehrgeiz, meinen Junioren zu zeigen, das geht. Und dann haben sie mir aber auch geholfen durch die ersten Klippen und als der erste Shitstorm kam, hey Alter, was hast du da wieder angerichtet? Das macht man doch so nicht. Und dann habe ich immer die richtigen Tipps von denen wieder gekriegt.
Ja, das gehört sicher dazu, um diesem ganzen politischen Feld eben auch in den neuen medialen Formen zu begegnen. Lieber Herr Ramelow, es gibt eine Rubrik in diesem Podcast, die heißt Hoffnungslose. Vor Ihnen sind ein paar bunte Hoffnungslose. Und meine Bitte wäre, eines zu nehmen, frei zu wählen, es zu öffnen, einfach wegzuziehen und es vorzulesen.
Lieber Herr Kern, das Blaue muss weg.
Ja, also, dann nehmen wir das mal.
Ja, ich nehme die aber Farbe die Farben, Blau, ohne dass damit irgendwas...
Rot ist gar nicht dabei, sehe ich gerade.
Ja, das macht nichts. Der Mensch wächst mit seiner Hoffnung. Wenn es nur die Hoffnung auf Gott und seine Kraft ist, hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und das, da sind wir wieder bei, was ich vorhin gesagt habe, wenn ich so Kraft brauche... Und die Vertonung, das Lied des Bonhoeffer-Gedichtes höre, das hat mir schon oft Kraft gegeben. Und,
der Mensch wächst mit seiner Hoffnung.
Ja, das ist einfach tatsächlich, weil wenn die Hoffnung verloren geht, dann wird auch das Leben irgendwie unangenehm, irgendwie müde, traurig. Deswegen ist Hoffnung ein wesentliches Element, um die Seele frisch zu halten. Und ich glaube, wirklich... Das Stück Hoffnung immer dabei zu haben, dass man auch durch schwierigste Zeiten kommt, das ist das, was mir jedenfalls auch jetzt in den letzten 10 Jahren viel Kraft gegeben hat.
Dietrich Bonhoeffer hat dieses Gedicht ja im Gefängnis in Tegel gedichtet, geschrieben. Es war ein Gebet, das dann so eine große Wirkung entfaltet hat, weil wir offenbar darauf angewiesen sind, dass es irgendwie gute Mächte gibt, neben all den anderen.
Ja, und das hat er geschrieben in einer Zeit, wo er intellektuell wusste, dass er bei den schrecklichsten Mächten gelandet ist, nämlich der größten Katastrophe der Menschheit, nämlich dem Verbrechenssystem, das der deutsche Nationalsozialismus in Gang gesetzt hat und der viele Herzen vergiftet hat und viele hat mitmachen lassen. Deswegen ist für mich so auch den Teil, mich auseinanderzusetzen mit dem Dorf, in dem meine Familie sozialisiert ist, weil das war... Da hat es Landjuden gegeben, da hat es eine Synagoge gegeben, da hat es auch die Reichspogromnacht gegeben, da hat es ein langes Schweigen dazu gegeben nach 45, was denn da mit der Synagoge passiert ist und all diese Punkte. Da wird es dann sehr persönlich und man wird dann auch sehr erdverbunden, dass man sagt, ja, es ist gut und wichtig und ich sage das ja immer, mein Vater war vom ersten Tag im Krieg dabei bis zum letzten Tag im Krieg. Das ist eine schreckliche Veränderung einer ganzen Gesellschaft, wenn alle nur noch im militärischen Denken unterwegs sind.
Ihr Parteigenosse Gregor Gysi hat gesagt, häufig schon zitiert, er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, obwohl er selber Atheist ist. Sagt er trotzdem, ich habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft. Wovor haben Sie Angst?
Ich habe Angst davor, dass wir alles, was wir selber uns intellektuell erarbeiten können, nämlich was tatsächlich Faschismus bedeutet, was Nationalsozialismus in Deutschland bedeutet hat und für Europa bedeutet hat, was es bedeutet hat, Auschwitz werden zu lassen, und die Verbrennungsöfen sind ja aus Erfurt von Topf und Söhne. Ich habe Angst davor, dass solche Erkenntnisse auf einmal lächerlich gemacht werden und weggetan werden. Also wenn in der AfD von der 180-Grad-Wende in der Erinnerungspolitik geredet wird oder dem Vogelschiss der Geschichte, wenn man Millionen von Toten als Vogelschiss bezeichnet, davor habe ich Angst.
Der Neofaschismus, es droht auch unsere Gesellschaft auseinanderzubrechen in immer mehr kleinere Blasen. Was können wir tun, vielleicht auch als Kirchen, als, sagen wir mal, als Gemeinschaft von Christen, meine ich jetzt gar nicht so institutionell gedacht, sondern mehr als Menschen, die eine Hoffnung haben, die einen Glauben teilen, auch der auch eine Relevanz in dieser Welt hat, dass die Gesellschaft nicht auseinanderbricht.
Tatsächlich das Stück Hoffnung zu füllen, und zwar mit positiven Dingen, mit positiven Erfahrungen, mit positiven Erzählungen. Also gar nicht das Negative weglassen, gar nicht sich davor drücken, weil das ist ein Teil des Problems, dass sich auch die etablierte Politik davor drückt, unangenehme Auseinandersetzungen mal durchzudeklinieren. Also wenn Menschen als Geflüchtete kommen, dass dann auch Probleme und Reibungen entstehen und dass dabei auch Menschen sind, die sich nicht gut benehmen, die sich falsch benehmen. Und dann sage ich immer, ich zitiere dann immer das AfD-Plakat, unser Land, unsere Regeln. Dann sage ich, wenn das das Plakat der AfD ist, warum gilt denn das nicht für Herrn Höcke, für Herrn Krah, für Herrn Bistron? Das muss gelten für jeden Geflüchteten, für jeden Deutschen, für jeden Schwaben, für jeden Niedersachsen, für jeden Thüringer. Also entweder gilt es für alle oder es gilt gar nicht.
Und da gehören auch die kleinen Regeln des Anstands schon dazu, die mindestens, man gelegentlich auch vermisst im Parlament.
Also diese Geschichte, auf dem Dorf groß geworden zu sein, zu wissen, Samstag wird die Straße gekehrt. Wenn meine Großmutter gesagt hat, habt ihr schon die Gas gekehrt, dann war klar.
Das überrascht mich jetzt als Schwabe, dass auch im Norden die
Gasse selbstverständlich gekehrt
wird. Das auch, wird immer den Schwaben zugeschrieben.
Ja, aber Kehrwoche, ja, na klar. Aber das ist das selbstverständlich. Das war in Rheinhessen, da hat meine Oma das Kommando geführt, und es war völlig klar, dass die Regeln einzuhalten sind und dass man, wenn geschlachtet wurde, war die Aufgabe des Kindes, des Jugendlichen, der Jüngste war, anschließend ist die Wurstsuppe und die Schlenkerwurst zur Familie, zu den Nachbarn zu bringen. Ja. Das war eine der Aufgaben, die zu erfüllen sind. Und ich fand das immer toll, dass man Regeln, Aufgaben, Lob und Tadel in einer Form hat, dass man sagt, so werden wir gemeinsam, so wachsen wir gemeinsam.
Manchmal würde man sich wünschen, auch in manchen Parlamenten, dass so eine Oma das Kommando führt.
Das stimmt. Deswegen sage ich, ohne Christine Lieberknecht zu nahe treten zu wollen, aber sie war so etwas wie nicht die Oma, aber die Regeln auf eine freundliche Art als Parlamentspräsidentin durchgesetzt hat.
Herr Romano, zum Schluss dieses Podcasts drei Satzanfänge, die ich Ihnen nennen möchte. Und ich bitte Sie einfach, die zu vollenden. Nur den Satz vollenden. Erster Satz. Evangelisch und links sind keine Gegensätze, weil
die Bibel eindeutig ist, dass man immer auf die, also Paulus hatte schon an seine Gemeinden geschrieben, tut nichts aus Eigennutz, tut es um der Gemeinschaft willen. Und in der Bibel finden sich die Texte mit dem Recht der zweiten Ernte, nämlich das Stoppeln. Dass der Eigentümer darauf zu achten hat, dass auch der Schwächere, der kein Eigentum hat, sich ernähren muss. Alles das kann man aus der Bibel ableiten, und deswegen sage ich, da steckt so viel Linkes drin. Also nicht Gelinktes, sondern links sein und Solidarität und Miteinander. Das Einzige, womit Linke sich dann immer wieder schwer tun, ist Gottvertrauen. Deswegen spreche ich immer deutlicher davon, ich würde mir mehr Gottvertrauen wünschen.
Meine größte Sorge für unser Land ist, dass
Hoffnung zu verlieren, Aufgaben, die da sind, nicht gelöst werden, und dass Probleme, die Menschen gemacht sind, von Menschen nicht gelöst werden. Ich halte alle Probleme, die wir haben, für lösbar. Und dazu braucht man keine Sündenböcke, dazu braucht man keine Schuldzuweisung, sondern nur Ärmel aufkrempeln, anpacken und gemeinsam Lösungen schaffen.
Und der letzte Satz. Ein kleiner Traum für meinen Ruhestand irgendwann ist
einfach in Ruhe war lange mein Traum, den Jakobsweg zu pilgern. Mittlerweile ist er mir allerdings zu überfüllt. Deswegen muss ich drüber nachdenken, welchen Weg ich dann wirklich pilgern will.
Am besten in Thüringen irgendwo beginnen.
Ja, das geht sowieso. Den Jakobsweg können Sie in Thüringen. Also am Augustinerkloster ist die Jakobsmuschel und Luther to go haben wir als App. Die kann man runterladen. Also kann ich jetzt nochmal den Werbeblock machen und wir sind steinreich, also reich an Steinen und es lohnt sich. Die Woche habe ich gerade auf Kloster, auf Schloss Reinhardsbrunn an der alten Kapelle das Kreuz wieder oben aufbringen lassen, nachdem es fast komplett zerstört war. Die Kapelle ist wieder hergerichtet, das Kreuz ist oben drauf und es ist ein Begegnungsort der besonderen Art. Auch das und dass meine Lieblingskirche in Elrich, die ihre Glockentürme verloren hat, aktuell gerade die Türme wieder dran gebaut kriegt. Und das ist altes SED-Geld, das wir verbauen gerade an die Türme von der Kirche
St. Johannes
in Elrich.
Was für ein schönes Schlussbild für dieses Gespräch. Der linke evangelische Bruder Bodo Ramelow, der das Kreuz aufrichtet auf den Kirchen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Hoffnungsmensch Bodo Ramelow, Dankeschön, alles Gute und Gottes Segen. Und genau das wünsche ich euch auch. Immer ein Stück Himmel im Herzen, eine Hoffnung, die euch trägt. Und damit viel Freude beim Weltverändern.